NDR Kultur à la carte.
Verena Altenberger aus Österreich ist eine sehr gefragte Schauspielerin ihres Landes, aber auch in Deutschland kennen wir sie aus vielen Rollen, zum Beispiel als Ermittlerin Bessie Eickhoff in Polizeiruf 110 oder die Botschaft bei den Salzburger Festspielen. Heute hat sie Zeit für uns. Herzlich willkommen, Verena Altenberger.
Hallo.
Also bevor wir jetzt über dein neuestes Filmprojekt sprechen, was mich wirklich beeindruckt hat in Vorbereitung auf unser Gespräch, stimmt es eigentlich, dass du 6 Sprachen sprichst?
7.
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, das sind ja so die üblichen Verdächtigen.
Genau.
Dann gibt es jetzt noch Jiddisch und Türkisch.
Genau.
Du bist eine der gefragtesten Schauspielerinnen deines Landes und auch in unserem Land sehr viel beschäftigt. Wann schafft man das noch, so viel Sprachen zu lernen?
Das ist tatsächlich mehr oder weniger Zufall. Ich habe im Gymnasium, also in meiner Schulzeit, einfach schon damals 4 Fremdsprachen gesprochen. Das heißt, ich habe mit maturiert oder Abi gemacht mit 18 und hatte schon meine 5 Sprachen im Gepäck und habe dann während des Schauspielstudiums noch 2 dazugelernt.
Aber Türkisch und Jiddisch, das muss man wollen.
Ja, Jiddisch ist wirklich sehr direkt aus dem Schauspielstudium entwachsen, weil wir haben ja auch dann, hat man ganz viel Gesangsunterricht und so, da war dann immer wieder Klezmer-Musik dabei, auch wieder jiddische Texte. Und irgendwann dachte ich mir, das hat auch so eine Anmutung, viele Anleihen auch aus dem österreichischen Dialekt, beziehungsweise umgekehrt. Also, und da dachte ich irgendwie, Mensch, diese Sprache, die ist mir auf unterschiedliche Arten so nah und begegnet mir immer wieder, die könnte ich auch mal jetzt lernen. Und Türkisch kam tatsächlich aus dem Freundeskreis, weil ich einfach ganz viele enge FreundInnen habe, die türkischstämmig sind und ich auch sehr viel in der Türkei war phasenweise und da dachte ich mir, Mensch, dann könnte ich auch noch Türkisch lernen. Und so kamen diese Sprachen zusammen. Aber ich muss auch wirklich immer zur Beruhigung aller dazu sagen, vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, ich spreche 7 Sprachen, heute sage ich immer, ich habe 7 Sprachen gelernt.
Das ist ein bisschen ein Unterschied. Das beruhigt mich jetzt etwas. Im Mai erscheint dein neuer Film, er heißt Kein Tier so wild. Es ist die Adaption eines Klassikers, nämlich von Shakespeare, Richard III. Da ist Sprache auch eine ganz mächtige Instanz, oder?
Oh ja, es ist wirklich, wenn ich so ganz knapp zusammenfassen muss, spielt Kein Tier so wild, also es ist eine Interpretation von Shakespeares Richard III, spielt im heutigen Berlin, aber wir sprechen Shakespeare.
Das ist spannend. Mehr zu diesem außergewöhnlichen Filmprojekt mit Verena Altenberger. Ihr Weg in die Schauspielerei und ihre Arbeit als Präsidentin der Akademie des österreichischen Films. Da am Mikrofon begrüßt sie Hilke Thesen. Schönen guten Tag. Zeitgenössisches Kino bedeutet, den Finger in die Wunde zu legen. Das findet der Regisseur Burhan Kobani und das tut er ganz meisterlich mit seinem neuen Film Kein Tier so wild. Mit dabei ist die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger. Nochmal herzlich willkommen.
Hallo.
Wenn ich jetzt sage Film, dann ist es ja auch nur die halbe Wahrheit. Man müsste eher sagen, ein durch und durch ungewöhnliches Film- und Theaterprojekt. Das trifft's eher, oder?
Ich würde sagen, eine filmische Tour de force.
Kann man auch so ausdrücken. Also zum Inhalt. Es ist eine moderne Adaption des Shakespeare-Klassikers, die Tragödie von Richard III. Er spielt in Berlin in der Jetztzeit. Es geht um zwei arabische Clans, die sich bekriegen. Wen spielst du in diesem Film?
Die Deutsche. Ich spiele, man könnte sagen, Königin Elisabeth. Ich bin Elisabeth York, geborene Müller, verheiratet mit Aimat York, also dem Clanchef der Yorks. Und weil wir in diesem Film sehr viele Dinge auf den Kopf stellen, auch Machtverhältnisse und Geschlechterrollen, könnte man eigentlich auch sagen, die eigentliche Herrscherin.
Auf jeden Fall die Eminenz im Hintergrund. Im Vordergrund geht es um diesen Familienkrieg und im Zentrum steht Rashida York, die jüngste Tochter des arabischen Siegerclans, und die entschließt sich, das finde ich ganz spannend, gegen die Männer ihrer Familie zu intrigieren. Und dabei schreckt sie vor wirklich nichts zurück. Sie tötet Brüder, Neffen, Freunde, Feinde und ist das Oberhaupt der Berliner Unterwelt geworden. Das ist eigentlich auch ganz spannend, dass eine Adoption in der Jetztzeit, eine Frau sich so hart durchkämpfen muss, oder?
Ja, es ist natürlich, also Ausgangspunkt dieses Films ist immer Shakespeare. Und in den Königsdramen kämpfen nun mal alle, bis am Ende alle tot sind. Es ist die Vorlage. Und ich finde, das Interessante an der Gewalt bei Shakespeare und insofern auch in Kein Tier so wild ist, dass wir versuchen, sie zu verstehen, dass wir versuchen zu verstehen, wo die Wut herkommt. Und gleichzeitig die Gewalt aber dann so überbordend ist, dass sie jeden Rahmen sprengt. Und dann natürlich gerade auch eben bei Richard, bei dieser Figur von Shakespeare, auch einfach wir so fast so eine Lust an dieser grenzenlosen Gewalt haben oder Gewaltfantasie dieser Person auch, die ja wirklich, also da überhaupt keine Grenzen mehr kennt. Und ich komme jetzt mit einem bisschen Plattenspruch um die Ecke. Es gibt doch diesen tollen Satz: Männer sollen froh sein, dass wir nur Gleichberechtigung wollen und nicht auch noch Rache. Und dann finde ich irgendwie, dieser Film zeigt, was passiert, wenn Frauen auch Rache wollen.
Und ist es das auch, was sich so gereizt hat an diesem Filmprojekt?
Das geht weit darüber hinaus. Ich muss wirklich sagen, es gibt manchmal so Momente im Schauspielerinnenleben, da bekommt man ein Drehbuch und dann springt alles in einem an. Also wirklich, ich habe dieses Drehbuch gelesen, das Drehbuch von Enis Maci und Burhan Kurbani. Und ich saß, es war im Sommer, ich war gerade bei den Salzburger Festspielen und ich saß auf einer sehr schönen Veranda und habe dieses Drehbuch gelesen. Und alles in mir hat geschrien, bitte, 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 lass mich da dabei sein. Und dann sollte ich einfach so ganz kurz mit einem Handyvideo schicken, wie ich diesen Text interpretiere. Und ich habe dann gar nicht jetzt auch so konkret nur Elisabeths Texte, sondern habe mehr oder weniger einfach so ein paar Seiten vorgelesen und daraufhin wurde ich eben zum Casting nach Berlin eingeladen und von da an ging es dann recht schnell.
Ich habe ja schon gesagt, dieses Projekt Kein Tier so wild, das ist eine künstlerische Mischung aus Theater und Film und der ist an ganz, ganz vielen Orten gedreht worden. Wie waren denn die Arbeiten? Weil zum Teil hat es ja auch in Hallen stattgefunden und in Gerichtssälen. Also es ist wirklich eine spannende Mischung. Wie war das?
Also erstmal muss ich sagen, war die Drehzeit, wenn wir schon von Orten sprechen, ganz toll. Wir haben nämlich in Warschau gedreht. Wir haben eine ganz tolle polnische und eine französische Koproduktionsfirma, in Polen ist das die Madanz-Film, weil das aus produktionellen Gründen besser war, haben wir wirklich da 3 Monate in Warschau verbracht und wir haben im Sommer gedreht und es war ein Sommer mit, glaube ich, insgesamt 2 Regentagen und ansonsten strahlendem Sonnenschein und wir hatten eine ziemlich gute Zeit in Warschau.
Ich wollte gerade sagen, ihr hattet es nett.
Fantastische Stadt, wirklich, wir saßen an Flüssen, wir spazierten durch Innenstädte, es war ganz herrlich. Und jetzt wirklich von den Sets her war das natürlich eine wirklich sehr sinnliche Erfahrung. Also ich finde es immer toll, wenn man als Schauspielerin, ich muss mit all meinen Sinnen arbeiten. Das ist wirklich meine Aufgabe. Und manchmal sind die Sinne angeregter als sonst. Und das war auf jeden Fall hier der Fall. Wir drehen, also es ist so ein bisschen, man kann den Film auch, den Verlauf des Films so beschreiben, dass wir in einer sehr klaren realen Realität beginnen und uns sinnbildlich für den Kampf ins Innere der Seele auch im Außen immer mehr verändern, immer mehr verdrecken, bis wir wirklich in einem sprichwörtlichen Schlammloch enden. Und das hat eben dazu geführt, dass wir teilweise auf einfach Parkplätzen und normalen Orten gedreht haben. Gerichtssaal, ganz normaler Ort, sehr hübscher Gerichtssaal. Den haben wir tatsächlich auch in Berlin gedreht, gar nicht in Warschau. Und aber auch einfach in Hallen, die voll geschüttet waren mit Schlamm, wo wir barfuß durchgewartet sind, die eiskalt waren, wo man nass und dreckig war, sobald man irgendwo angekommen ist. Und das regt die Sinne auf eine ganz interessante Art natürlich an. Also barfuß durch den Schlamm gehen, gutes Gefühl.
Also es ist ein wirklich außergewöhnliches Filmprojekt, das kann man festhalten. Es ist zum Teil sehr, sehr hart und brutal. Also kann man auch festhalten. Ja. Was glaubst du, wie die Reaktionen auf dieses Projekt sein werden? Kein Tier so wild.
Ich muss sagen, ich muss es was sagen, es stimmt nämlich leider. Ich habe als Schauspielerin eine gewisse Lust an der Spaltung. Als Bürgerin habe ich die nicht, möchte ich ganz klar dazu sagen. Als Schauspielerin habe ich sie. Ich meine, Theater hatte ja auch diese ursprüngliche Aufgabe von Katharsis, dass man sagt, ich durchlebe im Theater und heute vielleicht im Kino oder vielleicht bei einem Fußballspiel für manche Emotionen, die ich eben nicht auslebe in der echten Welt und werde dadurch zu einem besseren Bürger, zu einem besseren Menschen, weil ich meine Emotionen eben durchlebe in einem sicheren Raum, wo sie hingehören und nicht in die reale Welt gehören. Und das meine ich, wenn ich sage, als Schauspielerin habe ich diese Lust an der Spaltung. Das heißt, wenn ich jetzt über erhoffte Reaktionen spreche, dann würde ich mich freuen, wenn sehr viele Leute den Film lieben und einige ihn hassen.
Ich bin ganz sicher, dass sie auf jeden Fall ein paar auch sprachlos zurücklässt. Dieser Film ist aber wahrhaft Filmkunst in seiner Gesamtheit. Da stimmt irgendwie alles und es ist ein ganz besonderes Projekt, was einem auf jeden Fall viel nachdenkliche Momente hinterher beschert. Das kann ich sagen, nachdem ich das gesehen habe.
Ich kann vielleicht auch noch ergänzen, Enis Maci, unsere Drehbuchautorin, ist, glaube ich, die klügste Frau, die ich je getroffen habe in meinem Leben. Und also auch für Freunde der Spitzfindigkeit, die können sich den Film auch 3, 4, 5 Mal anschauen und vielleicht überlegen, wo mal ein Zitat aus einem anderen Shakespeare-Stück gebraucht wird oder mal vielleicht finden manche sogar ein Zitat aus Moby Dick oder so. Also man hat wirklich auch, man merkt Enis diese Klugheit an, mit der sie aber auch mit einer diebischen Freude da auch einfach viele kleine Ebenen reingebaut hat in diesen Film, auf der Sprachebene, auf der Bildebene. Man erkennt immer wieder Anleihen, auch in Schriftarten, mit denen variiert wird. Also man kann wirklich sehr viel entdecken und immer wieder anschauen. Und selbst ich habe ihn jetzt 3, 4 Mal gesehen, den Film. Und jedes Mal wieder denke ich, oh, das habe ich aber, oh, das hat sie nicht gemacht.
Thank you.
Verena Altenberger ist eine bekannte österreichische Schauspielerin. Du hast 4 Jahre die Rolle im Polizeiruf 110 gespielt und dann aufgegeben. War das deine Freiheitsliebe, die dich den Job an den Nagel hängen hat lassen? Oder die Tatsache, dass der Polizeiruf nicht in Österreich läuft? Oder ist es grundsätzlich die Angst eines Schauspielers, einer Schauspielerin, in Schubladen gesteckt zu werden?
Ich habe eine ganz große Angst vor Schubladen. Also das wäre wirklich, also das muss ich als erstes dazu sagen, das stimmt schon wirklich am meisten. Ich finde, außerdem sollte der Polizeiruf selbstverständlich vom ORF übertragen werden. Lieber ORF, warum? Also wirklich, das ist, also ihr verpasst so fantastische Filme am Sonntagabend. Im ORF laufen dann immer die alten Tatortfolgen, während in Deutschland der Polizeiruf läuft. Und neben dem Mangel des ORFs in diesem Fall und der Angst vor Schubladen ist es tatsächlich auch, ich habe als Schauspielerin eine gewisse Sorge vor Bequemlichkeit.
Also forderst du dich selber auch gerne heraus?
Unbedingt, ganz unbedingt. Also ich brauche das wirklich, das ist schon Teil meines Motors. Also ich war noch nicht an dem Punkt, aber ich hatte Angst davor, an den Punkt zu kommen, dass ich ein Drehbuch bekomme mit einer Rolle, die mir so vertraut ist und einem Setting, das mir so vertraut ist, wo ich mir denke, ah, da muss ich jetzt nicht mehr so viel vorbereiten. Wie gesagt, ich war noch nicht an dem Punkt, aber ich hatte Angst davor, dass ich an diesen Punkt komme, wo ich irgendwas als gegeben hinnehme, wo ich anfange, faul zu werden, weil es mir zu vertraut vorkommt. Und dann kommt neben der Angst vor der eigenen Bequemlichkeit und der Schublade auch ein bisschen, es gibt so einen Satz, den hat irgendwer mal irgendwann gesagt und ich kann mich auch nicht mehr an den Zusammenhang erinnern, aber er hämmert manchmal in meinem Kopf und der Satz heißt, geh, solange du noch sexy bist. Und es meint in mir übersetzt so ein bisschen dieses, ich will lieber von selber gehen, solange die Leute noch sagen, schade, dass sie gegangen ist, als zu warten, bis die Leute sagen, ach, jetzt hat sie sich aber wiederholt oder oh, es wäre auch mal cool, da jetzt wie einen anderen zu sehen. Also ich gehe gern, solange ich noch sexy bin.
Das finde ich ist ein sehr schöner Satz. Aber kommt es dir da auch so ein bisschen immer an, auch auf die richtige Mischung, also Krimi einerseits, Sitcom, Drama, Theater, Bühne und aber auch Film, ist für dich die Mischung auch wichtig?
Die Mischung ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich lebe von dieser Vielfalt, die ich spielen darf. Vielfalt in den Medien, Vielfalt in den Stoffen, Vielfalt in den Genres. Das ist auch einfach, sehr simpel gesagt, gut fürs Seelenheil, weil also nach so einem Film wie Kein Tier so wild, wo man in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele und somit auch der eigenen hinabsteigt, ist es sehr angenehm, eine kleine Rom-Com zu drehen. Und nach der kleinen Rom-Com ist es sehr angenehm, sich wieder in irgendeinen Abgrund reinzuwühlen. Es ist auch einfach, ich glaube, es ist gesund, so eine gewisse Abwechslung. Und ich glaube auch, dass das Spiel und wie man spielt und die Arbeit und wie man sich mit Kunst und Schauspiel auseinandersetzt, sehr profitiert davon, wenn man zwischen den Medien wechselt, weil jedes Medium so eigene Anforderungen hat. Das Theater natürlich, also muss ich niemandem sagen, aber der Live-Charakter, dass man auf einer Bühne steht, dass man die Emotionen in dem Moment von so vielen Menschen im Raum hat, die gemeinsame Vorbereitung, die man im Theater in der Probenzeit hat, im Gegensatz zu, wenn man beim Film ist es ja oft so, dass man die KollegInnen des jeweiligen Tages kennenlernt, in dem Moment, wo man am Set aufeinander trifft, was auch wieder einen totalen Reiz hat. Dann die Konzentration, die man haben muss vor der Kamera, wo man mit einem, das noch nicht mal ein Augenzwinkern, wo man mit einem Blick alleine erzählen kann, was man fühlt, was natürlich am Theater wieder nicht funktioniert. Also diese Art der Spielformen, die bereichern sich gegenseitig, weil man immer wieder sehr ringen muss, um was tue ich hier eigentlich und wie erzähle ich das?
Und bist du, wie würdest du dich da selber einordnen? Ein ehrgeiziger Mensch?
Ja, ich bin ehrgeizig. Ich kann das erst seit 2, 3 Jahren irgendwie so beruhigt sagen. Das hatte für mich so eine ganz negative Konnotierung. Ich glaube, also vielleicht pauschalisiere ich jetzt, aber ich glaube, Männer konnten schon länger sagen, ich bin ehrgeizig, oder man konnte schon öfter positiv über jemanden sagen, ja, ist ein ehrgeiziger Mann. Und bei einer Frau habe ich das Gefühl, hatte das eine Zeit lang, oder in meinem Aufwachsen, in meiner Sozialisierung, hatte das fast was ein bisschen Beschämendes. Nicht so ehrgeizig sein, das ist ja fast unangenehm. Das hat irgendwie gleich was Kaltes, Erbarmungsloses, und das stimmt ja gar nicht. Aber ich möchte vieles und dafür setze ich mich mit meiner Arbeit auch für mich ein. Ich bin ehrgeizig, ja.
Bei den Salzburger Festspielen hast du die Botschaft gespielt, neben Lars Eidinger. Und Lars, das ist ja nun auch einer gesegnet mit viel Talent, großem Ego und aber auch sehr ehrgeizig. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm?
Ich liebe Lars, wirklich. Das ist so ein fantastischer Kollege, von dem man so viel lernen kann, mit dem man so viel lernen kann. Was ich wirklich an ihm so schätze, neben anderen Dingen, aber hauptsächlich ist es, dass er sich wirklich mit allem, was er ist, zur Verfügung stellt. Mit eigenen Ansichten, mit eigenen Fehlern, mit eigenem Talent, mit eigenem Wollen, mit eigener Kraft. Und er stellt das alles, wie es ist, nackt, oft im wahrsten Sinne des Wortes, in den Raum. Und dann kann man damit umgehen. Und das finde ich wirklich, ist eine ganz große Qualität, weil man sich wirklich mit diesem Menschen auseinandersetzen kann und darf. Es gehört so viel Mut dazu, so wenig zu verstecken.
Du hast in einer Dokumentation über Lars Eidinger, aber da ging es eben auch um diese Rolle bei den Salzburger Festspielen. Lars ist ein Kollege, den kann ich mit allem fordern, was ich habe, und das gibt mir wieder die Möglichkeit, überrascht zu werden von meinem Gegenüber. Man hat so die Möglichkeit, ganz viel herauszufinden. Das finde ich ein sehr, sehr schöner Satz. Das ist unheimlich wertschätzend, oder?
Ja, so, und so ist es gemeint. Ich hatte immer wirklich auch so als Bild im Kopf, das habe ich nie wirklich gemacht, aber als Bild hatte ich im Kopf, wenn Lars und ich auf der Bühne stehen, und zwar egal, ob das in einer Probensituation oder vor Publikum ist, und ich würde anfangen, mit Anlauf ihm auf den Rücken zu springen, dann würde er einfach damit umgehen. Und dann könnte ich schauen, was macht das mit mir? Und so im übertragenen Sinn meine ich das. Man kann ihn anspringen und dann schauen, was passiert.
Nachdem er gegangen ist, bist du dann auch gegangen von den Salzburger Festspielen? War das dann auch so, du hast, glaube ich, gesagt, du hattest deine Liebe da schon gefunden. Danach musstest du dann loslassen von den Festspielen und von der Buhlschaft, oder?
Ja, also wir haben es 2 Jahre zusammen gemacht. Und für mich war nach dem 4. Probentag des 1. Jahres klar, dass das nur mit Lars in der Form funktioniert, dass ich da meine, als Buhlschaft meine Theaterliebe, meinen Jedermann gefunden habe. Und ich finde, was wirklich unsere Inszenierung dank unserer Zusammenarbeit, dank der tollen Regie von Michael Sturminger ausgemacht hat, ist, dass wir wirklich als Team funktioniert haben, als Paar, das die Liebe gesucht und gefunden hat. Und das wollte ich nicht nochmal mit jemand anderem machen. Und gleichzeitig hätte ich aber auch das Gefühl gehabt, dass ich der Buhlschaft einen Teil des Stellenwerts, den ich für sie erkämpft habe, wieder wegnehmen würde, wenn ich sie zu einer Art Wanderpokal machen würde.
Kannst du gut loslassen?
Ich habe unfassbare Angst vorm Loslassen und mache es deshalb ständig, glaube ich.
Du bist jetzt Mitte, Ende 30. Ich habe gelesen, du machst dir als Schauspielerin Sorgen um das Älterwerden in der Branche. Merkst du das an den Rollenangeboten?
Zum Glück noch nicht. Aber es ist absolut eine Angst. Also es ist auch keine gefühlte Angst, es ist eine statistische Angst. Also wenn wir uns die Statistik anschauen, dann sehen wir, die Rollen ab 40 bei Frauen gehen drastisch nach unten, ab 50 schaut das nochmal viel dramatischer aus. Und wir sehen natürlich im Verlauf der letzten Jahre, dass es sich ein bisschen ändert. 2024, also letztes Jahr, wurden tatsächlich zum ersten Mal mehr als 50% der großen Filme weltweit von Frauen Hauptrollen getragen. Also 24 war da wirklich ein Highlight-Jahr. Und also ich meine, wir sehen wirklich auch Verbesserungen, aber statistisch sind wir immer noch einfach krass benachteiligt im Vergleich zu männlichen Kollegen, wenn es um Spielalter, um Rollenangebot. Also es gibt einfach mehr Rollen für Männer, es gibt weit mehr Rollen für ältere Männer, es gibt weit mehr Rollen für Männer von diversem Aussehen. Bei Frauen geht es dann auch einfach oft schnell um schneller, um Schönheit, um Looks, was dann auch wieder mit dem Älterwerden natürlich zusammenhängt und dem negativ Konnotierten daran. Also insofern ist es eine statistische Angst, von der ich aber weiß, dass sie sich bessert und von der ich mich, also ich setze auch mich und meine Arbeit dafür ein, dass sich das bessert. Und das hat einen gesellschaftlichen Antrieb und auch einen egoistischen.
Stimmt es auch, dass du dir manchmal Rollen beim Universum bestellst?
Ja, so ein bisschen. Ich habe schon, also wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich so einen 5- oder 10-Jahresplan aufschreiben könnte, dann könnte ich das überhaupt nicht. Aber instinktiv weiß ich irgendwie sehr genau, was ich will und krieg's oft zum Glück.
Das Theater, auch die Filmwelt, hätte nicht weiter weg sein können von der Lebenswirklichkeit unseres heutigen Gastes, Verena Altenberger. Aufgewachsen, wie es so schön heißt, in einem kulturfremden Haushalt auf einem Bauernhof im Pongau im Salzburger Land, Mutter Bäuerin. Sie hat Landwirtschaft studiert und Vater Banker. Niemand. Und ich meine wirklich niemand aus der Familie hat in der Branche gearbeitet. Aber du hast angeblich bereits als Dreijährige gesagt, ich möchte Schauspielerin werden. Woher kam das?
Also es kam ganz bestimmt nicht aus so einem klassisch nacherzählbaren Moment von und dann war ich mit meinen Eltern im Theater oder im Kino oder saß vor dem Fernseher und habe mir gedacht, oh, das ist es. Erstens war ich einfach nie mit meinen Eltern im Theater oder wenn Kino, dann waren das ab und zu mal so Disney-Filme. Und außerdem ist der Wunsch einfach da, bevor ich mich erinnern kann. Es gibt ein Tagebuch von meiner Mutter, da steht 1990, steht da drinnen, Verena sagt, sie wird Schauspielerin und da muss ich 3 Jahre alt gewesen sein. Und ich weiß, dass ich, seit ich mich erinnern kann, diesen Wunsch habe, der hat sich auch nie verändert. Es gab nie einen Plan B. Ich habe nie zwischendurch gesagt, ich möchte eigentlich Pilotin oder Kindergärtnerin werden, sondern ich wollte einfach immer Schauspielerin werden. Ich empfinde heute etwas, heute, wo ich meinen Beruf so leben darf, wie ich ihn lebe, empfinde ich etwas, von dem ich glaube, dass ich das vermisst habe als Kind und deshalb das mir vielleicht ersehnt habe. Und zwar ist das eine ganz große Freiheit, die mir mein Beruf gibt. Ob das so ist oder nicht, ist egal. Es ist mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich als Schauspielerin, als Künstlerin werde freier beurteilt innerhalb der Gesellschaft. Ich darf mich freier bewegen durch Gesellschaftsschichten, wie man so sagt. Also wenn wir es vergleichen mit dem Hofnarr früher, der darf neben dem König sitzen, der darf sogar Witze über den König machen und der kann aber auch in den Stall. Und ich darf über den Red Carpet und in meinen Recherchen oder sonstiges gehe ich dorthin, dahin. Ich bewege mich so frei durch diese Welt und ich darf mit meinen Emotionen so frei umgehen. Ich darf ganz weit rauf und ganz tief runter und schäme mich irgendwie weniger für diese Amplituden, weil ich mir denke, die anderen sagen halt, sie ist Künstlerin.
Also dieser Wunsch hat gehalten mit 7, mit 15, auch mit 21. Du wolltest nichts anderes werden, wie du schon gesagt hast, als Schauspielerin. Ich habe hier tatsächlich als nächste Frage gehabt, war der Wunsch dahinter Freiheit?
Wirklich?
Ja, steht hier. War das der Wunsch dahinter Freiheit? So sein, wie man will?
Ja, das war's.
Du hast dir die Freiheit aber auch genommen, aber auch schon als junge Frau. Du bist viel gereist mit dem Rucksack, hast Sprachen gelernt, haben wir schon drüber gesprochen. Und nur, dass jetzt auch kein falscher Eindruck entsteht, du hast das aber trotzdem sehr, sehr ernst genommen mit der Schauspielerei. Du bist ein unheimlich disziplinierter Mensch, lernst kontinuierlich Sprachen oder Rollen. Man könnte auch irgendwie sagen, du magst keine halben Sachen, oder?
Nein, ich hasse halbe Sachen.
Stimmt es, dass du dir aber auch schon als Kind immer Sachen beigebracht hast, von denen du angenommen hast, dass du das später mal gebrauchen könntest in deiner Welt als Schauspielerin?
Ja, es war so, ich war in der Volksschule in so einem kleinen Vorort und da gab es jetzt irgendwie nicht so viel. Ich war halt im Turnverein und man ging Skifahren im Winter und Rodeln und Eislaufen. Also im Sinne von, da gab es nicht viel an Kulturangebot. Aber man muss immer bedenken, man kann ja nur so weit sehen, wie die eigene Forschungskraft und das, was man eben sieht, reicht. Und ich wusste insofern einfach überhaupt nicht, wie wird man eigentlich Schauspielerin? Ich wusste es nicht. Ich kann es mir heute teilweise noch nicht erklären. Und deshalb dachte ich einfach immer so, na gut, also du bist jetzt in dieser Welt, in der du nun mal bist und dann machst du einfach jetzt Sachen, von denen du denkst, dass du sie später mal als Schauspielerin brauchst. Und mit jeder Sportart, die ich gelernt habe und mit jeder Sprache, dachte ich mir, das kann ich später nochmal als Schauspielerin brauchen.
So, du bist dann von Dorfgastein nach Wien gezogen, um dort eben Schauspiel zu studieren. Aber das Max-Reinhardt-Seminar in Wien, die haben dir eine Absage erteilt. Ist deine Welt zusammengebrochen?
Also erstmal mit 18 war ich dann an dem Punkt, dass ich verstanden hatte, dass ich Schauspiel studieren möchte auf jeden Fall. Also es war mir wichtig, dass ich wirklich studiere. Meine Mutter und mein Vater waren jeweils die ersten aus ihren Familien, die studiert haben. Meine Mutter Landwirtschaft, Agrarwissenschaften, mein Vater BWL. Und irgendwie wollte ich das so, und ich glaube, meine Eltern wollten das auch und haben mir das ganz schön eingeimpft, dass ich auch eine akademische Ausbildung machen soll. So. Und es war auch klar, keine private Universität oder Schule, weil das hätten wir uns gar nicht leisten können. Und deshalb staatliche Uni. Und bei staatlichen Schauspielunis ist es so, es gibt sehr wenige und Tausende sprechen dafür vor. Und die Jahrgänge sind dann zwischen 12 und 20 Personen stark. So, ne? Also die Chance, da reinzukommen, ist einfach sehr, 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 sehr gering. Und deshalb macht man immer so eine ganz große Vorsprechtour. Man geht dann, also es gibt ganz viele Leute, die ziehen dann zu diesen Wochen, wo diese Aufnahmeprüfungen sind, durch die deutschen Landen und sprechen an jeder staatlichen Schauspieluni vor und hoffen, irgendwo reinzukommen. Und ich habe das damals mit 18 dann eben auch gemacht, direkt nach dem Abi. Am Tag nach dem Abi bin ich mit meinem Köfferchen nach Wien und da war die Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar. Und ich bin dort angekommen und ich hätte gar nicht vorsprechen müssen. Ich bin durch diese Tür in das Foyer rein und wusste, das wird nichts. Ich weiß nicht, wie viele Leute da in diesem Raum waren. 600, 700 ist sicher nicht übertrieben. Alle waren irgendwie gefühlt schwarz gekleidet, haben sich gedehnt und ihre Stimme aufgewärmt und hatten kleine Reklamhefte nochmal und haben nochmal was durch und hatten Koffer mit Requisiten dabei. Und ich stand da, ich überzeichne es in meiner Erinnerung vielleicht ein bisschen, aber ich stand da in einem blauen Blumenkleid mit Lidschatten bis zu den Augenbrauen hoch und so einem Köfferchen und haben gedacht, ich bin die Boss-Tochter vom Land und das ist nicht meine Welt und ich will hier wieder weg. Und ich habe so, was mache ich hier? Ich habe dann vorgesprochen, aber ich war nicht gut. Ich hätte mich auch nicht genommen damit. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da tun, was das alles soll. Und ich habe dann was anderes studiert in Wien erstmal. Ich habe dann Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, auf Anraten meiner Mutter übrigens, weil ich hatte keinen Plan B. Und habe dann meine Mama angerufen und habe gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich stand wie vor einer schwarzen Wand. Und meine Mama hat sich dann zu Hause vor den Stand-PC geklemmt und das Studienangebot der Uni Wien durchgegoogelt und hat gesagt, Publizistik und Kommunikationswissenschaften, das wird dir gefallen. Dann bin ich zur Uni Wien gefahren, habe mich immatrikuliert und 4 Jahre Publizistik studiert und ich habe es geliebt. Und es war die Beschäftigung mit Geschichte, mit Sprache auch wieder, mit Propagandaforschung. Es war alles ganz spannend und toll und ich habe das Unileben geliebt. Und ich habe vor allem diese 4 Jahre Studienzeit in Wien genutzt, um meine Bildungslücken zu füllen. Ich war fast jeden Tag im Theater, ich war ganz viel im Kino. Ich habe mir endlich österreichische Kinofilme angeschaut und nicht irgendwas aus Hollywood und Disney und keine Ahnung was. Und habe als Statistin gearbeitet, habe auf diese Art ein bisschen verstanden, wie es an einem Filmset zugeht. Und dann habe ich es wieder probiert und mit 24 Jahren zum Schrecken meiner Eltern gesagt, sie haben mich genommen, ich studiere jetzt nochmal 4 Jahre Schauspiel.
Nebenbei bist du aber auch schon immer wieder im jungen Ensemble des Burgtheaters auf der Bühne gewesen. Also du hast das dann auch richtig ernst genommen und hast auch wirklich viel auch schon in dieser Zeit gearbeitet.
Genau. Dadurch, dass ich eben auch schon unter Anführungszeichen alt war, um ein Schauspielstudium zu beginnen, war klar, ich muss daneben jetzt einfach auch schon anfangen zu arbeiten. Erstens mal, weil ich auch Geld verdienen musste. Meine Eltern waren not amused, dass man mit 24 jetzt nochmal so ein neues Studium anfängt und dann noch dazu ein künstlerisches. Und es war aber auch klar, dass wenn ich jetzt 4 Jahre nur studiere und dann mit 28 auf den Schauspielerinnenmarkt gespült werde, ohne jegliche Berufserfahrung, dass es verdammt knapp werden könnte mit der Karriere. Und deshalb durfte ich dann parallel schon arbeiten, habe am Burgtheater gespielt, später am Volkstheater in Wien und durfte auch schon anfangen zu drehen.
Du kommst von einem Hof im Salzburger Land. Die Schauspielerei, haben wir schon gesagt, war dir nicht in die Wiege gelegt. Aber deine kleine Schwester Judith, die ist auch Schauspielerin geworden.
Ja.
Wie ist das denn? Ist es ein Vorteil oder eine Bürde, dass die kleine Schwester auch den gleichen Beruf ausübt?
Es ist für mich ein Riesenvorteil und ich hoffe für sie auch. Es ist wahnsinnig schön, jetzt jemanden in der Familie zu haben, der so genau versteht, was man da macht, den man anrufen kann, den man um Rat fragen kann. Also es ist so, dadurch, dass ich ja selber noch jeden Tag in diese Welt reinwachse, überfordern und fordern mich so Situationen immer noch. Und da dann diesen Menschen zu haben, der einem so nahe steht, der so genau weiß, wo man herkommt, weil er da auch herkommt und für einen die Dinge mit einordnen kann, ist wirklich gut für die Seele.
Verena Altenberger ist auch die Präsidentin der Österreichischen Filmakademie. Was da ihre Aufgabe ist und warum dieser Job wichtig in schwierigen Zeiten ist, darum geht's gleich. Im November 2021 übernahm die Schauspielerin Verena Altenberger die Präsidentschaft der Akademie des österreichischen Films. Zu den Aufgaben der Präsidentschaft gehört neben der Repräsentation auch, für filmpolitische Anliegen sich einzusetzen. Verena, welche sind denn das? Was sind deine Aufgaben?
Also die Akademie bringt alle Gewerke, die es beim Film gibt, und das sind sehr viele. Das sind die ProduzentInnen, die Schauspielenden, die Regieler, aber auch die ProduktionsassistentInnen, die KostümbildnerInnen, also wirklich alle Gewerke, die es so gibt, unter ein Dach und setzt sich für deren Belange ein, das heißt für immer bessere Arbeitsbedingungen, für Kinderschutz. Es geht aber auch um die Erhaltung, den Schutz und die vor allem immer mehr Förderung auch von Diversität. Es geht natürlich auch um den großen Themenbereich MeToo, also im weitesten Sinn Arbeitssicherheit für alle. Es geht aber auch um immer mehr Geld für die Filmbranche, weil natürlich mehr Geld bedeutet weniger Druck, bedeutet bessere Arbeitsbedingungen. Es geht aber auch um Nachwuchsbildung. Es geht aber auch um Nachwuchsbildung im Bereich des Publikums. Also Filme schauen und Medienkompetenz im Allgemeinen wird so viel wichtiger in unserer Zeit von Fake News. Also wirklich da auch wieder eine Medienkompetenz erarbeiten und absichern, die wichtig ist für den Erhalt unserer Demokratie. Und es geht natürlich auch um die Verknüpfung von Film und Wirtschaft und Film und Politik, weil Film nicht nur ein Shishi und Nice-to-have Kunst-Kulturprojekt ist, sondern gerade in Österreich auch ein riesiger Wirtschaftsmotor, ganz wichtig für den Tourismus, identitätsstiftend für ein Land. Also das ist ja viel mehr als und dann haben wir einen Film gedreht.
Das ist wirklich eine ganze Palette, eine riesige Bandbreite an Aufgaben. Du hast nach deiner Wahl die Bedeutung des Zusammenhalts in der Filmbranche beschworen. Gemeinsam erreichen wir mehr als alleine, gerade jetzt. Was bedeutet das denn gerade aktuell in Österreich unter diesen politischen Vorzeichen? Auch dort gibt es einen Rechtsruck.
Ich versuche das ein bisschen breiter zu beantworten. Wir gehen immer mehr an die Ränder. Wir gehen weit, weit, weit nach rechts. Wir gehen in eine Form von Radikalisierung. Und ich glaube, dass in der Kunst Radikalität hervorragend ist. Da gehört sie auch hin. Aber ich glaube, dass Radikalität in unserer Gesellschaft wirklich bedrohlich ist, weil sie Freiheit und Sicherheit von anderen einschränkt. Und das darf sie nicht. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft, oder mein Wunsch und mein Appell wäre wirklich, dass wir einander zuhören. Ich glaube, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren von Gesellschaft, dass wir einander zuhören. Wir müssen nicht immer miteinander übereinstimmen, aber wir müssen um einen gemeinsamen Konsens ringen, der sich irgendwo in der Mitte trifft. Und wir müssen gemeinsam große Krisen angehen, wie eine Klimakatastrophe, die uns als gesamte Menschheit bedroht. Wir müssen eine gemeinschaftliche Anstrengung erbringen, damit wir in dieser guten und stabilen Welt leben, die wir uns gebaut haben in den letzten Jahrzehnten und die ernsthaft bedroht ist. Nicht durch so Themen wie Migration oder ein paar tausend Menschen mehr hier oder da, sondern durch weit größere Krisen. Wir müssen gemeinsam ringen und wir müssen gemeinsam arbeiten und wir müssen uns gegenseitig absichern. Und dafür müssen wir miteinander reden und um gemeinsamen Konsens ringen. Und nochmal, der wird sich irgendwo in der Mitte anzusiedeln haben. Und deshalb, wenn wir da jetzt an unseren Rändern stehen, dann Blick zum anderen Rand rüber und jeder einen Schritt in die Mitte.
Das sind schwierige Zeiten und das sind schwierige Voraussetzungen, aber gleichwohl ist es nicht umso wichtiger, jetzt Haltung zu zeigen als Präsidentin?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also mir macht natürlich gerade jetzt am rechten Rand Radikalität große Angst, weil sie sowas Böses hat. Aber was mir fast noch mehr Angst macht, sind Menschen, die gar nichts sagen. Kultur, Theater, Film, das ist immer noch neben den faktischen Sachen, wie viel Steuergeld daraus generiert wird, wie viele Produktionsfirmen aus dem Ausland kommen, hier Geld ausgeben, weil sie hier produzieren, weil sie hier drehen, weil sie diese fantastischen Kulissen benutzen, wie viele Arbeitsplätze das schafft, wie viel Tourismus das generiert. Neben diesen Hard Facts, die einfach Zahlen und kalte Wirtschaft sind, ist es einfach auch ein Ort, an dem wir Gesellschaft probieren, ausprobieren, erproben, an dem wir uns abarbeiten an Gesellschaftsmodellen, an Liebe, an Hass, an Gewalt, an Demokratie. Und den brauchen wir. Bitte lasst uns dort ausverhandeln und nicht in der realen Welt.
Vielen, vielen Dank für dieses Plädoyer. Wir machen jetzt mal einen kleinen thematischen Schnitt. Du verehrst, Verena, eine Frau, die für ihre Radikalität bekannt ist, die Performance-Künstlerin Marina Abramović. Die hat sich unter anderem mit Rasierklingen geritzt, sie hat sich nackt auf einem Kreuz aus Eis gelegt, bis sie dann keinen Schmerz mehr spürte. Und daraus hat sie dann so ein Selbsterfahrungsprogramm gemacht, Cleaning the House heißt das. Und dabei hast du mitgemacht. Du hast eine Gruppe von Menschen getroffen. Ihr habt eine Woche euer Handy abgegeben, alle digitalen Geräte. Ihr wart zusammen in den griechischen Bergen. Was war das denn für eine Erfahrung?
Ich habe es tatsächlich sogar schon zweimal gemacht, dieses Programm Cleaning the House. Und Marina Abramović hat es entwickelt, also sie macht eben extreme Performances. Extrem im Sinne von natürlich in der Außenwirkung, aber vor allem auch in, wie sie mit sich umgeht. Also sie hatte auch es gibt diese fantastische Kunstinstallation von ihr, die heißt The Artist is Present, wo sie stundenlang in einem Museum auf einem Stuhl sitzt und Leute können sich ihr gegenüber setzen und einfach sich in die Augen schauen. Und das kann ich echt den Zuhörenden nur empfehlen, mal jemandem 5 Minuten in die Augen schauen oder auch nur 30 Sekunden. Es ist fast unaushaltbar. Deswegen, das ist schon echt interessant als Kunstform, einfach sich in die Augen zu schauen. Aber weil sie das aber alles durchlebt in ihren Performances, hat sie für sich eine Methode entwickelt, um sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Und diese Methode heißt Cleaning the House. Und es geht im Grunde darum, den Körper, aber auch den Geist darauf vorzubereiten, sehr präsent im Moment zu sein, nicht zu viel an Bedürfnisse oder an die Zukunft zu denken, sondern wirklich ganz im Moment zu sein, ganz da zu sein und auch in einer gewissen Form den Körper zu regulieren. Mit von Verdauung über Gelüste, über Schmerzaushalten hin. Und dafür macht man eben dieses Programm eine Woche lang. Und ich finde das auch für die Arbeit als Schauspielerin, was es bei mir ausgelöst hat beim ersten Mal, war, dass ich so Angst abgebaut habe. Also ich dachte mir nach dieser Woche, mein Gott, vor was soll ich denn Angst haben? Ist ja alles, ich meine vor den ganz großen Sachen, also sowas wie Tod. Aber der kommt ja so oder so, ob ich Angst habe oder nicht. Ansonsten muss ich eigentlich wenig Angst haben. Und das hilft mir so bei den Rollen. Also ich weiß auch noch, nach dem ersten Cleaning the House Workshop habe ich relativ bald danach einen Film gedreht, wo wir 3 Monate lang in Höhlen gedreht haben und so. Und ich dachte mir immer so, was soll denn sein? Ich gehe da jetzt halt in eine Höhle und wovor soll ich denn Angst haben? Alles ist gut. Wenn die ganz schlimmen Dramen passieren, passieren die so oder so. Und vor dem Rest muss man keine Angst haben. Bei mir war es so und ich glaube, da spreche ich für sehr viele, die dieses Programm gemacht haben. Die ersten paar Tage geht man in den ultimativen Widerstand und denkt sich, wieso mache ich das? Bin ich bescheuert? Ich hasse euch und mich. Wieso bin ich hier? Und steht so kurz vorm Wahnsinn. Und irgendwann denkt man sich, oh Gott, ist das gut, ich will nie wieder was anderes machen. Und Gott, gib mir bloß nicht mein Handy zurück. Bitte behaltet mein Handy, ich will mein Handy nie wiedersehen. Ja, man verliert jegliches Gefühl für Zeit, wenn man ja auch eine Woche nicht weiß, wie spät es ist. Und ich weiß nicht, ich war selten so glücklich. Es klingt verrückt, ich weiß, wie verrückt es klingt, aber irgendwie ist es gut.
Verena Altenberger, unsere Zeit ist leider um. Ich bedanke mich sehr, sehr für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Der Film Kein Tier so wild läuft am 8. Mai im Kino und vom Mikrofon verabschiedet sich Hilke Thiessen. Tschüss.
Tschüss, Baba.